Mir passiert das nicht, sagt der junge Politiker. Ich werde nicht so machtverliebt, nicht so rücksichtslos, ich lasse mich nicht kaufen. Mir passiert das nicht, sagt der junge Ehemann. Ich werde meine Frau immer lieben, ihr immer zuhören, Zeit für sie haben. Ich werde meine Ehe nicht verflachen lassen. Mir passiert das nicht, sagen die jungen Eltern. Wir werden unsere Kinder lieben und fördern und ernst nehmen, werden barmherziger und verständnisvoller sein als unsere Eltern. Und natürlich ohne Schläge. Mir passiert das nicht, sagt die Schülerin. Ich werde morgen in der Klausur nicht mogeln mit dem Smartphone unter der Bank. Oder die Lehrerin sagt, mir passiert das nicht. Ich will nicht hart und gleichgültig gegen meine Schüler werden, wie manche ältere Kollegen. Gestern ist es wieder passiert. Wieder einmal. Du hast dir vielleicht vorgenommen, aufzupassen. Und dann kommt so eine Situation, in der dieses Verhalten, das du selbst so verabscheust, bei dir so ganz automatisch, wie mit einem einprogrammierten Coach abläuft. Eben wie immer. Voll daneben. Blöderweise, manchmal gehen einem ja erst hinterher die Augen auf. Kennt ihr das? Auch dieses Gefühl? Das Gewissen meldet sich und nagt langsam, aber gründlich an einem herum. Und man versucht noch alle möglichen Entschuldigungen für das eigene Verhalten zu finden, obwohl man in diesem Moment ganz genau weiß, dass man so voll versagt hat. Voll in die getreten hat. Und ich weiß nicht, wie es euch dann geht. Völlig zerknirscht vielleicht. Und man spürt, oh, wow, was bin ich nur für einer oder für eine. Im Lukas-Evangelium wird uns eine Geschichte erzählt, im 22. Kapitel. Das gehört schon in die Passionsgeschichte hinein. Jesus war vorher mit seinen Jüngern zusammen im Garten Gethsemane und dann heißt es da, dass die Soldaten kommen und dann sie packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofs hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort dabei saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers sitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier, der war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Und etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, der ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im selben Augenblick, noch während er das sagte, krähte der Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn noch heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich verleugnen. Das ist das persönliche Abschiedswort von Jesus an Petrus. Also, soweit uns das in der Bibel überliefert ist. Jesus steht vor Petrus und sagt, ich kenne dich besser, als du dich selbst kennst. Du hast ein großes Herz, ein weites Herz. Du hast viel vor und großen Mut, aber es reicht nicht. Noch nicht mal einen Tag. Noch in dieser Nacht oder dann am frühen Morgen, wenn der Hahn kräht. Dann ist es schon soweit. Petrus, niemals. Ich bin doch dein getreuster Nachfolger. Ein Jünger der ersten Stunde. Nichts und niemand kann ihn trennen von ihm, seinem Herrn, damals, der sein Herr geworden ist, damals auf dem See, als er vom Fischfischer zum Menschenfischer wurde. Ich finde, Petrus ist ja eine tolle Gestalt, eine tolle Nachfolger-Jüngergestalt. Der weckt in mir immer ganz viel Sympathie und auch eine gewisse, ja, so wie soll ich sagen, so eine Leidenschaft. Ach Mensch, so wie Petrus, das wäre doch schon was. Ich finde ihn irgendwie faszinierend. Er ist immer ganz schnell dabei. Er ist ganz schnell mit, öffnet sein Herz für Jesus und sagt, ja, für dich alles. Gut, er redet, bevor er richtig zuhört. Er macht, bevor er hier oben irgendwie so eingeschaltet hat. Er lässt sich von seinen Emotionen mitreißen. Denken wir daran, wie er auf dem See war beim Sturm und Jesus kommt an übers Wasser und Jesus sagt zu ihm, ja komm doch. Und ohne groß nachzudenken, wagt er den Schritt aus dem Schiff aufs Wasser hinaus. Hätte er vorher länger nachgedacht, hätte er vielleicht gesagt, na, lassen wir lieber. Aber das ist doch faszinierend, oder? So ein Nachfolger, so einer, der von Jesus so ganz hingerissen ist, ganz mitgenommen ist und für ihn alles einsetzt. Und jetzt auch stößt er seinen Widerspruch ja innig und überzeugt aus, ohne sich bewusst zu sein, in welcher Lage er sich bald befinden wird. Niemals verleugne ich dich, sagt Petrus. Wie gesagt, manchmal schießt er mit seiner enthusiastischen Art auch deutlich übers Ziel hinaus, aber trotzdem, ganz für Jesus, das ist sein Motto. Mein ganzes Leben, mein ganzes Herz, meine ganze Hingabe für ihn. Und es passiert trotzdem. Manchmal denke ich, na, das wäre mir nicht passiert. Also, malen wir uns das mal vor Augen. Das ist 8 Stunden her. Da sagte, niemals verleugne ich dich. Niemals. Und wenn es an mein Leben ginge. Und nun sitzt er hier am warmen Feuer, das haben wir jetzt nicht mehr vor Augen. Das knistert, ein Geschehen hier, das ihn völlig mitnimmt. Und dann kommt so eine, entschuldigt mal, so eine poplige Frau da längs. Das ist jetzt nicht frauenkritisch gemeint, sondern so von hinten, ja, so ganz so leicht und sagt, du bist auch einer von denen. Und das Erste, was ihm einfällt, nee. Was für ein Unterschied. Die großartige Begeisterung und hier jetzt so ein mitten aus dem Alltag, mitten völlig unvermutet, etwas völlig Ungefährliches oder also da ist jetzt nichts Sonderliches, Bedrohliches in diesem Moment. Du gehörst doch auch zu dem. Es erwischt ihn auf dem falschen Fuß. Ich gehöre nicht dazu. Er verleugnet seine Zugehörigkeit zu Jesus 3-mal. Und wir merken es im biblischen Bericht auch nicht nur einfach so, nö, sondern schon auch heftig und mit ganzem Herzen, so wie er immer ist, mit einmal nein, 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 nein. Und dafür gibt es keine Ausrede. Petrus ist gescheitert und beim Krähen des Hahns wird er sich seines Verrats bewusst. Da denke ich, na Petrus, jetzt bist du mir nicht mehr so sympathisch. Und innerlich schießt so ein bisschen so der moralische Zeigefinger in mir hoch. Wie kann der nur zuerst den Mund so weit aufreißen und dann beim ersten Widerstand einknicken? Ich hätte das nicht gemacht, sagt irgendwie eine Stimme in mir. Aber es ist eine zweifelnde Stimme, eine vorsichtige Stimme. manchmal trage ich ja in mir so glaubende Allmachtsfantasien, oder ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, irgendwie sowas wie, wenn ich so höre die Berichte von Christen aus sonst was und ich wäre dabei gewesen, ich wäre auch standfest geblieben, hätte zu Jesus gestanden und dabei geblieben, hätte alles auf mich genommen. Und dann kommt mir der Petrus hier so vor Augen, der bei dem allerkleinsten leisen Wort Nein sagt. Und dann erinnere ich mich, dass ich solche Situationen ja auch kenne. Nicht, dass der Hahn kräht, aber mit einmal wird was laut und mit einmal wird mein Herz und mein Blick geöffnet und ich entdecke, ich habe doch nicht das gemacht, was ich mir innerlich eigentlich vorgenommen habe für Jesus. Ich bin vielleicht nicht ein Verleugner gewesen, aber ich habe geschwiegen. Bin vielleicht nicht aufgestanden, wo es nötig gewesen wäre. Bin vielleicht nicht konsequent gewesen, wo ich immer gedacht habe, das wäre jetzt wichtig. Manchmal kommt es mir vor Augen, dass ich zumindest vor mir selbst etwas herausposaunt habe und es nachher nicht halten konnte. Dass ich mich habe mitreißen lassen von meinem eigenen Glaubensenthusiasmus und doch nicht es vollenden konnte. Ob für Petrus die Situation hier wirklich gefährlich gewesen wäre, das können wir schwer sagen. Aber deutlich ist, die Verhaftung von Jesus hat ja alle Jünger arg durcheinander gebracht. Und das muss man Petrus ja zuschreiben, er ist der Einzige, der mitgeht. Alle anderen sind verschwunden. Also hier zeigt sich ja sein großer Mut, sein großes Engagement, seine Leidenschaft. Er geht mit, er will es wissen, will gucken, ob es nicht doch noch etwas gibt. Hey, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Genau, du bist einer von ihnen. Ich hab's gesehen, du warst mit ihm unterwegs. Und plötzlich kann Petrus nicht mehr. Nein, ich gehöre nicht dazu. Mit dem habe ich nichts zu tun. Sätze, die ihm alles zerbrechen. Alles, was bisher sein Leben ausgemacht hat. Seine tiefste innere Überzeugung. Der Hahn kräht und mit einmal zerbricht er innerlich. Und dann kommt diese eine Bemerkung hier in unserem Bericht. Irgendwie ist Jesus da, also oder Petrus besser gesehen ist umgekehrt, ist in der Nähe Jesu. Und Jesus dreht sich um und sieht ihn an. Stellen wir uns das nochmal vor. Das Lagerfeuer rundherum in diesem Hof bei Pilatus oder beim Hohenpriester. Leute, die da rumwuseln, diese Dienerin, andere, die Soldaten. Und sie warten, dass was passiert und Jesus steht da, gefesselt. Und dann dreht er sich um und schaut ihn an. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Blick? Was meint ihr? Was ist das für ein Blick? Also, das ist eine Frage. Ihr dürft gerne antworten, wenn ihr möchtet. Ich habe es nicht ganz verstanden, Thomas. Jesus nimmt ihn wahr. Enttäuschung. Ja. Okay. Traurig. Enttäuscht. Das hat ja jetzt ein bisschen doppelten Klang, oder? Das könnte auch heißen, ich habe es schon immer gewusst, aber das meinst du jetzt, glaube ich, nicht. Genau, ja. Ja. So, also, sondern eher, ich kenne dich. Und ja. Ich weiß nicht, ob wir so eine Blicke kennen, also jetzt Jesus ja nicht so direkt, der haben wir ja nicht vor Augen, aber Blicke können ja sehr unterschiedlich sein und können was sehr Unterschiedliches auslösen. Von diesem, ich habe es ja schon immer gewusst, ach, mit dir können wir nichts anfangen. Oder wir sagen, wenn Blicke töten könnten. Von Eltern kennen wir das manchmal, da hat man als Kind was ausgefressen und die gucken einen an, da muss man kein Wort sagen als Eltern, als Vater und die Kinder wissen schon, oh, jetzt wird's ernst. Wir kennen die liebevollen Blicke. Es steht hier ja nicht. Es steht hier nicht, was das für ein Blick Jesu ist. Ich hoffe, dass uns Jesus schon mal so angeguckt hat, also dass wir gedacht haben, Jesus schaut hinein in mein Leben. Wie immer dieser Blick, wie wir ihn dann empfunden haben mögen. Denn das stimmt ja auf jeden Fall. Mitten in diesem Trubel, mitten in dieser Auseinandersetzung, mitten in dieser hoch aufgeladenen Situation dreht Jesus sich um und schaut Petrus an. In diesem Moment ist Petrus für ihn wichtig. Und es reicht. Es reicht der Blick. Mehr nicht. Es reicht, um alles zu verändern. War das streng für Petrus? Hat er Enttäuschung gesehen, Resignation oder Liebe, verständnisvoll? Wer weiß, wird hier nicht erzählt. Aber der Blick Jesu bewirkt bei Petrus den Zusammenbruch. Petrus verlässt das Feuer und die Gemeinschaft der anderen, die da sind, und geht irgendwo hin und weint bitterlich, heißt es hier. Ich weiß nicht, wer von euch die Matthäus-Passion kennt von Bach. Und diese Szene, dieser eine Satz, und er weinte bitterlich, den inszeniert Bach in 7 langen Minuten. Immer nur, also ungefähr 7 Minuten. Immer nur dieser Satz vom Evangelisten wird er hier verkündigt. Und er weinte bitterlich. Unendlich traurig, kaum auszuhalten, immer nur in Halbtonschritten, da passiert nicht ganz viel. 7 Minuten lang, einmal kommt so ein Aufschrei und dann immer nur so ganz monoton, langsam. Also wenn man das so 7 Minuten lang hört, dann denkt man, oh, das ist ja kaum noch auszuhalten, das muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Das muss doch irgendwann mal ein Ende haben, dass ich so enttäuscht über mich selber bin. Das muss doch irgendwann mal ein Ende haben, dass ich denke, ich nehme mir so viel vor im Glauben und im Leben und ich kriege es nicht hin. Andere merken das vielleicht gar nicht immer, aber ich merke es. Ich kenne doch mein Herz. Hier stürzt das Schutzschild ein. Seine Lügen werden aufgedeckt und seine Schuld. Petrus wird sich bewusst, was er getan hat. Und nun kann er es nicht mehr verstecken, sich selbst gegenüber nicht und Jesus gegenüber auch nicht, das war ihm ja klar. In diesem Moment wird es sichtbar. Und die Tränen laufen, es tut unsäglich weh. Einen Menschen verraten und verleugnet zu haben, den man liebt, das ist, glaube ich, ein unglaublicher Schmerz. Und diese dumme Geschichte, diese peinliche Geschichte, erinnert uns daran, dass wir ja wahrscheinlich auch nicht für uns garantieren können. Wir können vermutlich auch nicht die Hand für uns selbst ins Feuer legen. Mir passiert das nicht. Diesen heroischen Gedanken, den ich manchmal im Kopf habe, in der Tiefe weiß ich, nee, das könnte mir auch passieren. Ich hätte nicht geschwiegen oder mitgegrölt oder zugegriffen oder draufgehauen. Ich würde mich nicht mitreißen lassen, wenn die anderen gerade so schön lästern. Ich würde nicht still sein, wenn sie sich abfällig oder kritisch über Jesus oder den Glauben äußern. Ich würde nicht Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3 Grundwerte unseres Glaubenslebens nach hinten stellen, wenn es mir vorteilhaft erscheint. Und dann kräht der Hahn. Erinnert uns daran, wie wendisch auch wir sein können. Diese Geschichte von Petrus hat zum Glück eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Wenn sie die einzige Geschichte wäre, die in Erinnerung bliebe, dann wäre das fatal. Übrigens, woher kennen wir diese Geschichte eigentlich? Petrus war ja alleine hier, also zumindest von den Menschen, die wir kennen, also von den Jüngern oder so, war Petrus alleine hier. Anscheinend muss er sie ja nachher erzählt haben. Was heißt das denn eigentlich? Wenn einer sagt, und wenn einer erzählt von der größten Niederlage und dem Schlimmsten, was er in seinem Leben getan hat, und es nicht versteckt und verheimlicht. Was heißt das eigentlich? Also vermutlich hat Petrus diese Geschichte später selber weitererzählt. Und das hat mit der Vorgeschichte und mit der Nachgeschichte zu tun. Die Vorgeschichte ist das, was ich eben schon angedeutet habe. Direkt vorher sagt Jesus, jetzt ist meine Stunde da und ich werde verraten werden und gefangen genommen und werde sterben. Und Petrus stellt sich hin und sagt, wenn alle anderen auch dich aufgeben, ich nicht. Und dann stellt sich Jesus in dieser Situation vor Petrus und sagt, lieber Petrus, im Prinzip weißt du das nicht so richtig, was du da sagst, aber ich sage dir, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also die Hinwendung Jesu, die Zuwendung Jesu, fängt schon lange vorher an. Was heißt lange? Hier sind es ein paar Stunden, aber fängt schon vorher an, bevor Petrus sich selber reinreißt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist doch toll, oder? Wie Jesus ist, wie er den Durchblick hat und wie er Petrus auf das, was vor ihm liegt, vorbereitet. Jesus teilt mit, so heißt es dann da auch, dass der Teufel, der Böse, die Jünger so richtig in die Mangel nehmen wird. Und gleichzeitig stellt sich Jesus im Gebet hinter Petrus und gibt ihm einen Ausblick über den Moment des Versagens hinaus. Das finde ich großartig. Jesus weiß in diesem Augenblick bereits, dass Petrus das nicht hinkriegen wird, dass er ihn verraten wird. Doch Jesus hat schon für ihn gebetet. Und was ist der Inhalt seines Gebets? Jesus hat für den Glauben von Petrus gebetet. Nicht, dass dieser Glaube entsteht, den hat Petrus ja schon. Aber dass dieser Glaube von Petrus nicht aufhört. Dass Petrus ihn nicht über Bord wirft. Damit Petrus durch sein Versagen und Zweifel nicht völlig vom Glauben abkommt. Darum geht es. Weiß ich, ob ihr solche tiefgreifenden Erfahrungen schon gemacht habt. Und wo man manchmal denkt, boah, ich krieg's nicht hin, klappt nicht. Und vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein. Und ich setze mein Leben auf irgendwas, was am Ende dann sich herausstellt als nicht tragfähig oder als unsinnig. Dann habe ich alles in den Sand gesetzt. Vielleicht geht's Petrus so ein bisschen hier so, vielleicht ist das, was ich selber versprochen habe, einfach zu viel und es passt nicht und es findet kein gutes Ende. Und vorher hat Jesus uns schon im Blick und betet. Für jeden von uns. Stellt euch das vor, Jesus steht jetzt vor euch und sagt, ich sehe dich. Nicht erst in der Stunde deines Versagens. Jetzt schon. Das ist die Vorgeschichte. Und die Nachgeschichte wird auch schon am Anfang erzählt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Das ist die Nachgeschichte. Die wird im Johannesevangelium dann erzählt. Wie Jesus, der Auferstandene, mit seinen Jüngern dann am See Genezareth sitzt und sie dann noch wieder neu aufbaut und ermutigt. Und dann greift er sich den Petrus raus. Und dann sagte ihm, Petrus, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Du hast mir deine Liebe versprochen und du bist gänzlich eingebrochen. Ich frage dich jetzt nochmal, liebst du mich? Und Petrus kann mehr stammeln und gleichzeitig mit ermutigtem Herzen wieder sagen, ja, ich liebe dich. Dreimal. Vorgeschichte und Nachgeschichte. Jesus vorweg und Jesus dahinter. Jesus, der um den Glauben bittet und betet und uns einhüllt in sein Gebet. Und Jesus, der danach die Versager und die, die nichts hinkriegen und die sie an sich selber zweifeln, wieder aufbaut und stärkt und sagt, ich habe was mit dir vor. Nun mach dich wieder auf den Weg. Du bekennst dir meine Liebe wieder neu und ich nehme das ernst, mach dich auf den Weg. Petrus steht für diese zweite Chance und wenn ihr so wollt, auch für das dritte, vierte Chance und welche Chance auch immer. Für das Geschenk, dass es nach unserem Glaubensscheitern einen Neuanfang gibt. Nicht, weil wir mit einmal besser werden oder größer oder stärker, sondern weil Jesus schon da war, vorher und hinterher auch. Manchmal brauchen wir so einen Weckruf, wie das Krähen des Hahns. So ein Hahn, ich weiß nicht, hat jemand Hühner? Ihr habt Hühner, dann bei euch ist das vielleicht nicht immer so angenehm, aber die sind weit weg im Stall. Ich höre ja immer von Leuten, die aus der Stadt kommen und dann aufs Land fahren und dann steht morgens um 5:30 oder um 5 der Hahn vorm Fenster und kräht. Da haben die ja immer eher so das Bedürfnis, den Hals umzudrehen. Das ist ja schon manchmal verblüffend. Aber manchmal brauchen wir, glaube ich, solche Momente, wo wir herausgerufen werden, wo wir aufgeweckt werden, wo der normale Alltag durchbrochen wird und mit einmal wir merken, jetzt passiert was ganz Entscheidendes. Das ist nicht immer ganz bequem. Manchmal, wie bei Petrus hier, zutiefst erschütternd und fordernd. Und wie gesagt, manchmal würde man in diesem Moment der Situation lieber so den Hals umdrehen. Manchmal wünschte man sich, man hätte auch vorher schon hingehört. Aber so ist Petrus nicht, so bin ich nicht und ihr vermutlich auch nicht. Aber Jesus ist so, wie bei Petrus. Vorher schon und nachher auch. Amen.